ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Jo, jo.
Das Land, in dem es sich leben lässt. Dieses Land werden wir heute kennenlernen in Zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Die Rede ist von Nunavik in der Sprache der Inuit, das Land, in dem es sich leben lässt. Nunavik liegt in Kanadas großer Wildnis. Dorthin haben sich Achille und Aaron Moser begeben, Fotografen, Autoren, Abenteuerreisende und vor allem Vater und Sohn. Wir haben hier also gleich eine Menge zu besprechen. Beide sind im Studio. Hallo Achille, hallo Aaron.
Hallo. Hallo, wir freuen uns hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch, dass ihr hier seid. Sehr schön. Achille, habe ich euch mit dem Begriff Abenteuerreisende eben richtig beschrieben?
Naja, es trifft nicht ganz, aber wir können da sehr, sehr gut mit leben. Ich glaube, wir sind mehr so Umtriebige aus Leidenschaft. Das heißt, wenn man in der Wildnis weitgehend unterwegs ist, dann hat das natürlich immer mit Herausforderungen zu tun und mit gewissen Risiken oder so. Und dann gerät man natürlich zwangsläufig schicksalhaft zuweilen in abenteuerliche Situationen. Aber wir sind beide keine Menschen, die bewusst das Abenteuer suchen.
Naja, wie weiß, wer es vielleicht doch sucht, darüber reden wir vielleicht gleich noch, werden noch ein bisschen was hören in der Sendung. Ja? Aaron, das ist ja nicht eure erste gemeinsame Reise, immer mit Papa unterwegs.
Ja.
Ist das vor allem Bereicherung oder eher Herausforderung?
Ich würde sagen, von beiden ein bisschen. Also ich freue mich natürlich, dass ich mit Papa unterwegs sein kann. Das ist schon auch ein Geschenk, muss man sagen. Und wenn er mich nicht im wahrsten Sinne des Wortes früher als kleinen Jungen an die Hand genommen hätte, dann würde ich jetzt hier nicht sitzen, hätte auch nicht so viele schöne Landstriche der Erde gesehen. Aber es gibt dann auch Situationen, man muss sich vorstellen, es regnet lange, Vater und Sohn sitzen tagelang im Zelt, dann kann einem die Stimme des Vaters auch mal auf den Nerven gehen.
Kann man jetzt irgendwie ein bisschen verstehen, nicht? Entschuldigung, Achille.
Doch, doch, also damit kann ich leben im Laufe der Jahre.
Das glaube ich. Also Abenteuer hin oder Abenteuer her, ihr reist ja schon immer ziemlich weit. Welcher Gedanke liegt in euren Reisen zugrunde? Immer dahin, wo bisher kaum jemand war?
Ja, zum größten Teil ist es einfach die Natur und die Wildnis, die uns eigentlich, ja, muss man sagen, magisch in Bann zieht. Dann kommen natürlich auch sogenannte Randgruppen dazu. Also wie in Kanada jetzt zum Beispiel die Inuit, in Afrika sind es die Maasai oder so. Wir interessieren uns sehr, sehr für die Menschen, die eine andere Lebensform haben als wir als moderner Hightech-Mensch. Und man kann viel, viel lernen von den Menschen. Ich glaube, mein Leben wäre auch anders verlaufen, wenn ich diese vielen Menschen nicht kennengelernt hätte. Und insofern vermitteln diese Menschen auch so eine andere Wirklichkeit einfach auch. Das heißt, man wird reduziert aufs Wesentliche in dieser Wildnis und das lockt uns immer wieder hinaus in Wald und Wildnis.
Menschen kennenlernen, von Menschen etwas erfahren, auch davon hören wir gleich ja noch ein bisschen was. Wer von euch beiden ist denn auf Nunavik gekommen?
Da muss ich schnell jetzt den Finger heben. Das war so ein bisschen meine Idee. Eigentlich war es mehr so, dass ich gesagt habe, ich möchte mal nach Kanada. Und wie vielleicht auch viele, die jetzt zuhören, hat man als erstes oder oft so die Rocky Mountains im Kopf. So ging es mir auch. Und das war eigentlich so ein Traumziel. Und ich weiß gar nicht mehr genau, in welcher Reportage. Ich habe, glaube ich, so vor 4, 5 Jahren eine Doku gesehen und da wurde über Karibus erzählt. Und nur im Nebensatz wurde gesagt, die größte Karibu-Herde, die George River-Herde, die lebt in Nunavik. Und dann ging es weiter über Grönland und so. Und da bin ich hellhörig geworden. Und dann habe ich recherchiert und dann ist etwas passiert, was sonst eigentlich nie passiert. Ich habe keine Infos gefunden. Und dann war ich sofort angefixt und habe gesagt, okay, da muss ich mehr von erfahren. Dann habe ich mit Papa gesprochen, wir haben probiert, über Magazine, Kontakte, Infos zu bekommen. Und so ist dann die Idee immer weiter gewachsen und letztendlich haben wir es jetzt auch dahin geschafft.
Du hast recherchiert, sagst du. Achille, wie viel Vorbereitung braucht so eine Reise?
Eine Menge. Also von heute auf morgen geht es nicht. Also hinsichtlich dieser Kanada-Tour haben wir jetzt fast 1,5 Jahre gebraucht, um uns dementsprechend, wie Aaron eben halt auch sagte, schlau zu machen, Kontakte aufzunehmen, Telefongespräche auch mit Leuten vor Ort zu führen. Dann muss die ganze Ausrüstung zusammengestellt werden. Also eine große logistische Arbeit auch, dass man ein gutes Gefühl hat. Das ist es ja auch. Wenn man gut vorbereitet ist, hast du ein gutes Gefühl und kannst dann auch dementsprechend auch gut vorbereitet aufbrechen. Das darf man nie unterschätzen. Also genügend Zeit ist schon immer notwendig.
Und jetzt mal auf die Reise. Los soll's gehen. Wir starten mit Achille und Aaron Moser in Kutschuak.
Wir stehen auf einem Hügel im Norden Kanadas und blicken in die Weite. Ringsherum nichts. Lediglich ein breiter Fluss gleitet meandernd in die Ferne. Weites, flaches Land. Ein wenig fühlen wir uns an unsere Heimat in Norddeutschland erinnert. Doch diese Landschaft ist rauer und der Himmel, der mit weißen Tupferwolken bedeckt ist, scheint viel größer zu sein. In einer Richtung entdecken wir einige Hütten und Gebäude. Alan Gordon ist der Bürgermeister dieser Gemeinde. Ein stämmiger Typ, so um die 50. Unter seiner dicken Jacke erahnen wir einen fülligen Körper. Seine Gesichtszüge und Hände erzählen Geschichten von vielen harten Wintern. Eine ganze Weile stehen wir schweigend nebeneinander und lauschen in die Stille. Dann zeigt er mit ausschweifender Handbewegung in die Ferne und umreißt das endlose Land.
Hier lebten keine Menschen, außer ein paar Fallenstellern mit kleinen Hütten, direkt hier oben. Denn die Inuit waren Nomaden und Fallensteller. Sie lebten nicht in einem Dorf. Jede Familie hatte ihre bevorzugten Fang- und Angelplätze. Wir hatten Inuit im Landesinneren und wir hatten Inuit an der Küste. Wir hatten also Karibu-Inuit und wir hatten auch maritime Inuit, die Wale und Robben gejagt haben. Sie gingen nur zum Handelsposten, um Waren zu tauschen. Dort unten, etwa 3 Meilen auf der anderen Seite des Flusses. Von dort kommt auch meine Familie. Dort wurde meine Mutter geboren und mein Großvater. Das Gründungsjahr der Siedlung war 1830.
Alan Gordon steigt in einen in die Jahre gekommenen Geländewagen und gibt uns zu verstehen, dass wir ihm folgen sollen. Gemeinsam machen wir uns auf den Weg zu dem kleinen Dorf. Wir sind unterwegs in Nunavik, dem Land der Inuit, das sich von der bekannten Hudson Bay über die Angava Bay bis nach Labrador erstreckt. Ganz im Norden der kanadischen Provinz Quebec. Eine Fläche von 510.000 Quadratkilometern, so groß wie Deutschland, Dänemark, Niederlande, Belgien und die Schweiz zusammen. Ein einzigartiger Naturraum, in dem es keine Straßen oder Bahnverbindungen zur Außenwelt gibt. Man muss durch die Luft reisen oder Wasserwege befahren, wenn man diese abgeschiedene Welt erleben möchte. Das Dorf, das wir nun erreichen, ist die größte Gemeinde in diesem riesigen Land, zählt aber gerade mal ca. 2800 Einwohner. Kujuak heißt es, was in der Sprache der Inuit großer Fluss bedeutet.
Der Grund, warum Kujuak heute sehr groß ist, liegt darin, dass die Amerikaner während des Zweiten Weltkriegs 1940 hierher kamen und eine Start- und Landebahn für Flugzeuge bauten. Viele Inuit wurden in den 40er Jahren normaler Arbeitskräfte. Sie kamen also aus den verschiedenen Gegenden der Angava-Bucht. Deshalb wuchs das Dorf viel schneller. Deshalb ist es heute die größte Community.
That's why the village grew much faster. That's why it's the biggest community.
Während wir über eine holprige Route fahren, bekommen wir einen ersten Eindruck von Kujuak. Wir sehen farbenfrohe Häuser, die in Gelb, Grün, Blau und Rot leuchten. Es gibt 2 kleine Hotels, ein Postamt, ein Krankenhaus, 2 Einkaufsläden, ein Imbiss und ein Pistennetz von rund 30 Kilometern, das sich um den Ort windet. Allerdings gibt es kein Rohr- oder Leitungsnetz. Deshalb müssen unterschiedliche Tankfahrzeuge das ganze Jahr über, von früh bis spät, alle Häuser mit Frischwasser und vor allem mit Heizöl sowie Gas versorgen. Und die Ressourcen kommen nicht aus der Region. Alles muss über Transportschiffe gebracht werden. Ein Unterfangen, das besonders aufgrund der harten Winter und zugefrorenen Flüsse nicht einfach ist.
Unser Zeitfenster, in dem wir neuen Treibstoff bekommen können, beschränkt sich auf Juli, August und September. Da Kujuak ziemlich landeinwärts am Fluss liegt und es hier sehr flach wird, muss alles mit 2 kleinen Tankern gemacht werden. Alles kommt auf dem Atlantik von Montreal aus zu uns. In den anderen Dörfern geht der Transport einfacher vom großen Hauptschiff aus. Da gibt es einen Schlauch vom Schiff zum Tank an Land und es muss nur eine Pumpe aktiviert werden. In Kujuak handelt es sich um eine Operation mit 2 Lastschiffen, die nicht viel Tiefgang haben dürfen, weil wir uns weit den Fluss hinauf befinden, etwa 35 Meilen von der Angava-Bucht entfernt. Das Mutterschiff muss also dort unten im tiefen Wasser ankern und die Lastschiffe müssen hierher kommen. Hin und her, hin und her. Und das mit den Gezeiten. In der Angava-Bucht haben wir nämlich mit 16,9 Metern die höchsten Gezeitenunterschiede der Welt.
Alan führt uns in das Bürgerhaus von Kujuak, das auch als Rathaus dient. An den Wänden sehen wir ältere Fotos in Schwarz-Weiß. Sie zeigen Inuit bei der Jagd oder Familien, die, eingewickelt in dicke Pelze, in die Kamera lächeln. Uns wird deutlich, wie stark sich das Leben der Inuit in den letzten 100 Jahren verändert hat. Heute hängt es von den Ölschiffen und Transportflugzeugen ab. Aber vor der Gründung der Siedlungen richtete sich das Leben der Menschen an ihrer Umwelt und den Karibus aus. Über Jahrhunderte war das Leben der Inuit eng mit diesen Tieren verbunden. Vom Fleisch der Rentiere ernährten sie sich, aus den Fellen schneiderten sie Kleidungsstücke und aus den Geweihen stellten sie Werkzeuge her. Hier lebte eine der größten Karibu-Herden der Welt, die George River Herde. Doch durch den Klimawandel und die Erkundung neuer Erzvorkommen ist die Population innerhalb von nur 30 Jahren von 800.000 Tieren auf 10.000 geschrumpft.
Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Population in 100 Jahren wieder erholen wird, ist meiner Meinung nach sehr gering. Die Tiere brauchen dieses riesige Territorium. Doch in 100 Jahren wird dieses Land wohl industrialisiert sein.
Auf den ersten Blick scheint Nunavik nicht viel zu bieten, abgesehen von einer faszinierenden Landschaft, die uns angelockt hat. Ressourcen liegen nicht offen da. Es gibt kaum Bäume und seltene Metalle, wie sie zum Beispiel in den Rocky Mountains gefunden wurden, sind hier schwieriger zu erreichen. Dadurch ist der Zustrom neuer Siedler ausgeblieben und die Natur blieb unberührt. Doch wir erfahren, dass die Regierung über den Bau mehrerer Staudämme, die Elektrizität erzeugen sollen, diskutiert. So ein Projekt würde die Landschaft und die Wanderrouten der Karibus fundamental verändern. Wir sind überrascht von diesen Plänen und fragen Alan, was er glaubt, warum die Natur hier nicht besser unter Schutz gestellt wird.
Es wird das Geld sein, das eine Entscheidung bringt. Alles basiert auf Geld. Bereits das US-Militär hat bei einem Treffen in Kanada mitgeteilt, dass wir für die Entwicklung unseres Lebensraums bezahlen müssen, weil man China nicht die Möglichkeit geben will, zu viel Vorsprung zu gewinnen. Und China besitzt seltene Erdschätze. Und davon gibt es in Kanada jede Menge. Regionen, in denen es noch viel zu entdecken und zu erforschen gibt und die viel Geld einbringen können.
Keine Straßen, keine Bahnlinien, ohne Abenteuererfahrung kommt man dort gar nicht voran, nicht? Oder Achel, Aaron, wer kann dazu was sagen?
Ja, das stimmt. Also wenn man sich in der Wildnis aussetzen lässt, das heißt, wie wir es gemacht haben per Hubschrauber, dann braucht man natürlich viel Reiseerfahrung. Die haben wir gemeinsam natürlich auch innerhalb der letzten 12 Jahre einfach gewonnen in unterschiedlichen Regionen, wo wir unterwegs waren, von Wüstenwäldern und Bergen und so. Und wichtig ist es dann im Grunde genommen, dass man irgendwie ein gutes gemeinschaftliches Team hat. Man ist zusammengeschweißt, weiß die Stärken und die Schwächen des jeweils anderen. Und das ist eigentlich so hundertprozentig das Wichtigste. Nicht?
Obwohl man sagen muss, in Kuujjuaq gibt es sogar 2 ganz kleine Hotels, kann man sich gar nicht vorstellen, irgendwo nirgendwo. Wobei man realistisch sagen muss, das ist vor allen Dingen für Forschungsgruppen und auch so Zeitarbeiter, die dann mit den Schiffen anlanden.
Na, Hauptsache ein Bett irgendwie und irgendwie darüber im Kopf.
Ja, genau, auf jeden Fall. Da freut man sich dann auch. Das ist dann, wenn man ewig in der Wildnis unterwegs war, schon richtiger Luxus.
Ausgesetzt in der Wildnis, dazu kommen wir gleich auch noch in einer eurer Reportagen, zwischen Hamburg und Haiti. Ja, ist eine Reisesendung. Kann ich eine Reise nach Nunavik empfehlen? Könnt ihr das? Und wenn ja, wem?
Erstmal würde ich ein ganz großes Ja mit Ausrufezeichen dahinsetzen, weil das einfach ein fantastischer Landstrich ist, überhaupt nicht vergleichbar mit anderen Regionen, im wahrsten Sinne des Wortes, diese Weite, diese Leere auch, also über zig Kilometer, muss ich vorstellen, 510.000 Quadratkilometer ist dieser Landstrich groß, also riesig, und da leben nur ca. 11.000 Menschen, also so viel Weite kann man sich kaum vorstellen, deswegen ja, ganz, ganz toll, aber es ist wie gesagt nicht so einfach dahin zu kommen. Auch wir haben sehr, sehr viel Mühe und Vorbereitung gebraucht, um überhaupt dahin zu gelangen, weil touristisch ist die Region, wie gesagt, überhaupt nicht erschlossen.
Und was man dort spürt oben in Kuujjuaq, Freiheit. Die Inuit vermitteln das. Tundra, weite Tundra, der Koksoak River daneben. Eine ganz, ganz andere Welt, die aber, glaube ich, innerlich sehr bereichert.
Freiheit, die Weite Kanadas. Weltabgewandt, so könnte man es auch ausdrücken. Habt ihr da noch Kultur in ihrem Ursprung kennenlernen können?
Naja, wir hatten natürlich viele Tage mit den Inuit verbracht und man muss sagen, also was auffällig ist, das ist ihr Stolz, der sich in ihren Gesichtern spiegelt, unglaublich offen, unglaublich freundlich. Sie erzählen dann von der Schönheit der Tundra, von den Polarlichtern, von ihrer Verbundenheit gegenüber den Tieren. Und das macht natürlich was mit einem. Also das berührt sehr, sehr stark. Und insofern sind sie ihrer alten Natur sehr verbunden. Sie zeigen dann oft alte Schwarz-Weiß-Fotos von vor 100 Jahren und versuchen im Grunde genommen auch ihre alte Kultur aufrechtzuerhalten.
Wenn ich einmal ganz kurz reingehen darf.
Das darfst du gerne,
für mich, das ist so ein Beispiel für das Land da oben und was von den Inuit noch übrig geblieben ist, dass sich das natürlich verändert hat im Laufe der Zeit. So Einflüsse der zivilisierten Welt, wie man sagt, sind dann natürlich auch da. Die Inuit leben nicht mehr als Nomaden, aber 90% der Menschen, die da oben leben in Nunavik, sind noch nach wie vor Inuit. Und die sagen auch so, das Land gehört ihnen. Also ein Beispiel, wenn man irgendwo lang geht, zu Fuß, kann jeder Inuit, egal wo, man sieht einen schönen Hügel und da kannst du einfach dein Haus bauen, ohne zu fragen, ohne Land kaufen zu müssen oder sonst was, sondern das Land gehört jedem. Etwas, was, glaube ich, für uns hier gerade in Deutschland, wo irgendwie alles abgemessen ist, gar nicht mehr vorstellbar ist.
Ohne Grunderwerbsteuer, ohne Planfeststellungsverfahren.
Genau, ganz schön,
ja. Würde ich auch sagen. Wir lernen jetzt Janice kennen und mit ihr den traditionellen Inuit-Gesang.
Bei einer Wanderung rund um den Ort begegnen wir inmitten herrlicher Landschaft einem Inuit-Pärchen. Beide tragen traditionelle Gewänder mit dicken Pelzkragen und perlengeschmückten Schuhen, die bis zu den Knien hinaufragen. Als sie uns erblicken, winken sie uns heran.
Hi, nice to meet you. What's your name?
Sandy.
Sandy, Aaron.
Aaron?
Aaron.
Aaron?
Ja, yeah, Aaron. Perfekt.
Hi.
Hi.
Janice.
Janice? Ah, okay, Aaron.
Aaron?
Ja. Yeah.
That's
my father.
Hi.
Achil.
Nach der Begrüßung erzählt uns Janice von ihren Bemühungen, die traditionellen Gesänge der Inuit zu bewahren.
Wir singen gemeinsam die traditionellen Lieder, die seit Tausenden von Jahren gesungen wurden und die von Generation zu Generation weitergegeben wurden.
He plays the hilokjuk.
In den Händen des Mannes erblicken wir erst jetzt ein Instrument, das einer Trommel sehr ähnlich sieht. Es ist ein Halutschek, ein runder, sehr flacher Holzrahmen, der mit einem Tuch oder einer Karibuhaut bespannt ist. Dieser Rahmen wird durch die Luft geschwungen, wobei im Zusammenspiel mit dem Wind leichte, sirrende Laute hervorgebracht werden. Und zusätzlich wird der Bogen mit einem Drumstick wie bei einer Trommel bespielt.
Well, I sing the traditional songs.
Ich singe traditionelle Lieder. Das erste ist, seit meiner Kindheit, eines meiner Lieblingslieder. Es handelt von einer Eule und einem Raben. Es ist eine Eskimo-Legende, die Ayaya heißt.
Eskimo-Legend? It's called Ayaya.
Beim Singen schließt Janice die Augen und scheint alles um sich herum zu vergessen, während Sandy die Inuit-Trommel spielt. Besonders stolz sind die beiden auf ihren Throat-Gesang, eine Art Kehlkopfgesang, der tiefe Töne erzeugt und sehr schwer zu erlernen ist. Auch deshalb, so erfahren wir, ist diese Art zu singen fast verloren gegangen. Und damit auch unzählige Lieder und Geschichten der Inuit.
Wenn wir durch Nunavik reisen, singen wir diese Lieder oft den Ältesten vor. Sie erinnern sich dann an die Vergangenheit. Sie sind sich des gesamten Textes oft nicht sicher, aber jeder kann die Melodien mitsummen.
Wir merken schnell, wie sehr Janice und Sandy von dem, was sie machen, begeistert sind. Und ihre gute Laune ist ansteckend. Also bitten wir Sie, uns eine kleine Kostprobe dieses besonderen Gesanges zu geben.
Das nächste Kehlkopflied, das wir gleich singen werden, erzählt die Geschichte zweier Mädchen, die zu einem toten Hundewelpen gesungen haben. Der Name des Hundes war Makluk. Ihr Kehlkopfgesang hat das Tier wieder zum Leben erweckt. Und sie haben zusammen gesungen und Makluk wurde dann zu einem starken Anführer der Huskies.
Diese für unsere Ohren vielleicht komisch klingenden Laute hatten früher für die Inuit nicht nur Unterhaltungswert, sondern auch praktischen Nutzen. Die Töne werden tief aus dem Bauch herausgeholt. Der ganze Körper muss beim Throat-Gesang arbeiten. Das war also auch eine Methode, um sich an eisigen Tagen und Nächten im Zelt warm zu halten. Zudem verbreiten sich die tiefen Frequenzen des Gesangs auch über weite Strecken und werden durch den so oft vorherrschenden und starken Wind nicht unterdrückt. Somit haben besonders die Frauen die Lieder gesungen, wenn die Männer auf der Jagd waren. In der Hoffnung, ihr Gesang wird den Jägern den Weg nach Hause weisen. Auch wir probieren ein paar Töne anzustimmen. Es kommt aber nur Krächzen heraus. Wir schaffen es nicht mal ansatzweise, solche Klänge zu produzieren. Ich will es aber genauer wissen.
When I'm back in Germany, how can I try it?
So you go, hum, hum, hum.
Halte den Rhythmus bei und höre mir zu. Halte den gleichen Takt, den gleichen Rhythmus.
And you breathe in between. Yeah. And then I'm gonna jump in. Don't get distracted. You continue. Well done.
Nach dieser kurzen Einheit merken wir, dass es sehr viel Übung braucht, bis man den Kehlkopfgesang der Inuit beherrscht. Unsere Kehlen fühlen sich bereits nach diesen paar Tönen wie Schmirgelpapier an.
Der Kehlkopfgesang, wirklich beeindruckend. Aaron, wir müssen ja sagen, dass wir jetzt nur den Teil der Reise kennenlernen, der dokumentierbar ist, weil ihr andere Menschen getroffen habt, die ihr befragen, interviewen konntet. Eigentlich hat es euch dann aber in die absolute Wildnis gezogen. Ist das so euer Prinzip und so auch immer eine Art Überlebenstraining?
Also ich muss sagen, dass wir eigentlich nie das Sportive suchen. Das ist eigentlich immer eher so Randerscheinung oder gehört halt so dazu. Wir suchen halt einfach ja unberührte Wildnis, Natur in seiner ganzen Vielfalt, so wie man sie leider Gottes ja auf unserem schönen blauen Planeten immer weniger erleben kann. Und dass man dabei dann, um an solche Orte zu gelangen, hin und wieder doch ja einige Herausforderungen meistern muss, das gehört halt einfach dazu. Aber uns geht es jetzt nicht darum, irgendwie besonders auf einen hohen Berg oder irgendeinen Fluss zu befahren, nur weil das jetzt anstrengend ist.
Achill, Aaron hat das eben schon angesprochen, dass die unberührten Gegenden immer seltener werden auf dem Planeten. Ihr seid ja häufig in Gegenden unterwegs, um die man sich ganz schlicht einfach auch Sorgen machen muss. Habt ihr eine Botschaft? Seid ihr mit einer Botschaft unterwegs?
Naja, es ist so, wenn man lange Zeit in der Natur und Wildnis unterwegs ist, dann führt das natürlich zwangsläufig auch, wenn man offen ist, zu Erkenntnissen und Erfahrungen, weil einfach das Draußen berührt emotional. Und insofern sind wir uns da, glaube ich, absolut einig, weil haben wir auch immer wieder oft drüber gesprochen. Wir kommen dann so zu der Erkenntnis, wir brauchen die Natur auf unserem Planeten nicht nur als ökonomischen Faktor, wir brauchen die Natur vor allem für unsere Seele. Und wenn man dann nicht nur in den Landschaften unterwegs ist, sondern auch Begegnung mit unglaublich vielen Tieren hat, dann nimmt man einen Satz mit: Wir sind nicht allein auf diesem Planeten. Und guck mal, ich kriege jetzt gerade eine Gänsehaut, Entschuldigung, aber weil man denkt an diese vielen Tierbegegnungen und möchte einfach, dass die auch weiterhin bewahrt werden.
Das war eine gute Botschaft, würde ich mal sagen, die ist angekommen. Wir sind ja hier im Studio mit Vater und Sohn Moser, das müssen wir nochmal erwähnen. Aaron, kommt zwischendurch mal der Moment, wo du denkst oder mal gedacht hast, bei dieser Reise jetzt, was mache ich hier eigentlich? Hätte ich bloß nicht auf Papa gehört?
Ich glaube, diese Momente gibt es immer. Die gehören zweifelsfrei auch dazu bei solchen Reisen, die wir machen. Speziell bei dieser Reise war es so, dass es für mich eine ganz besondere Reise war, weil ich inzwischen Vater bin. Und man plant so eine Reise und diesmal hat es sich so entwickelt, dass in der Zeit, wo wir irgendwo in der Wildnis in Nunavik waren, mein kleiner Sohn Geburtstag hatte. Und für mich war das ganz schwierig, nicht erreichbar zu sein, nicht zu wissen, wie es ihm geht. Und da saß ich im Zelt, wir hatten dunkle Regenwolken, es hat geprasselt, ich weiß das noch gerade ganz genau. Und da musste ich schon schlucken und dann fragt man sich das, Mensch, ist das alles so richtig, was du tust? Aber als ich zurückkam, habe ich ihm eine Adlerfeder mitgebracht und er hat gestrahlt wie drei Käse hoch und dann ist alles wieder gut.
Und wir starten jetzt mal mit Achill und Aaron Moser ins wirklich Unberührte.
Bevor wir in die unberührte Wildnis nach Nunavik fliegen, wo wir den Leaf River mit einem Kajak hinabfahren wollen, der nur 60 Tage im Jahr eisfrei ist, treffen wir auch Louis vom Volk der Neskapi, was übersetzt Volk jenseits des Horizonts bedeutet. Louis ist schon sein ganzes Leben hier oben in der Wildnis unterwegs und er kennt sich mit allen Gefahren aus. Deshalb versorgt er uns mit detaillierten Landkarten, einigen Dosen Bärenspray und auch einer Signalpistole, um im Notfall die Schwarzbären zu vertreiben, wenn sie sich unserem Camp nähern sollten. Aber wie benutzt man so eine Pistole?
Ja, to open.
Like this, press the button. Let's say it's closed.
Yeah, so
open.
Put the button.
Yep.
Put this there.
Close.
Dabei zeigt er auf 4 leuchtende Patronenhülsen, die er uns kurz darauf in die Hand drückt. Und das soll jetzt die Sicherheitseinweisung gewesen sein? Wir fühlen uns etwas verunsichert und spielen den ganzen Vorgang nochmal durch. Nach ein paar Minuten schaffe ich es, die Waffe scharf zu stellen.
Okay, understand. Thank you.
Ja, das ist ganz einfach. Du machst das doch super.
Um uns weiter auf unser bevorstehendes Abenteuer vorzubereiten, nimmt uns Louis mit seinem kleinen Motorboot ein Stück den Fluss hinauf. Nach einer 30-minütigen Fahrt legen wir an einem schmalen Kieselstrand an. Scheinbar mühelos springt Louis an Land und vertäut das Boot. Er gibt uns durch eine Handbewegung zu erkennen, dass wir ihm folgen sollen. Schweigend gehen wir Seite an Seite durch eine urwüchsige Landschaft, in der ein Vorankommen nur schwer möglich ist. Überall wachsen dichte Sträucher, die teilweise schulterhoch sind. Dazwischen messerscharfe Felsen. Plötzlich bleibt Louis stehen und geht auf die Knie.
Das ist Labrador-Tee, eine Pflanze, die hier im Norden wächst. Die Inuit nutzten diese Pflanze und bereiteten viel Tee daraus.
Von einem kleinen Strauch zupft er einige grüne Blätter ab, die für uns aussehen wie Brennnesseln.
Die Pflanze schmeckt ein bisschen komisch, aber sie ist gut für den Körper. Gut, um die Giftstoffe auszuscheiden. Die Blätter werden getrocknet, 3-mal aufgekocht und dann kann man den Aufguss trinken. Es ist sehr gut. In den großen Städten verkaufen sie die Blätter in kleinen Gewürzgläsern, etwa 100 Gramm für 16 oder 20 Dollar. Und hier wachsen diese Pflanzen einfach überall.
Dabei zeigt er ringsrum in die Landschaft und schüttelt schmunzelnd den Kopf. Während wir uns die Teepflanzen noch etwas genauer anschauen, geht Louis nur ein paar Meter weiter zu üppigen Sträuchern und winkt uns wieder heran.
This is blueberry.
Das sind Blaubeeren. Vermutlich sind sie noch nicht so gut, vielleicht sind sie noch etwas sauer, aber wenn sie reif sind, dann sind es die besten.
Louis nimmt eine Handvoll Blaubeeren in den Mund und schüttelt sich dann.
Es ist noch sehr früh in der Saison.
Dann zeigt Louis zu einigen dichten Sträuchern, an denen blaue und rote Beeren hängen.
All diese Beeren hier kann man essen, kein Problem. Die Menschen haben immer im Herbst vor langer Zeit jede Menge Beeren gepflückt. Manchmal eine Woche lang. Nichts als Beeren pflücken. Selbst heute noch kommen viele hierher, füllen einen 20-Liter-Sack mit Beeren und verpacken sie in Gefrierbeutel, um sie haltbar zu machen.
Verhungern werden wir in dieser zunächst trostlos wirkenden Landschaft also nicht. Wie so oft lohnt es sich, auf die kleinen Dinge am Wegesrand zu achten. Am nächsten Morgen, als uns Louis mit seinem Truck vom Hotel zum Flughafen bringen will, kommt er allerdings mit einer schlechten Nachricht.
Entschuldigung für meine Verspätung. Wir haben alles versucht, damit eure Reise in die Wildnis möglich wird, aber das Flugzeug, das euch zum Fluss bringen soll, ist kaputt.
Mehrere Stunden müssen wir warten, ehe auf dem Flugfeld ein Hubschrauber für uns bereitsteht. Rasch verstauen wir unser Gepäck und das Faltkajak im Helikopter und heben ab.
Jetzt geht's los.
Während die Geräusche des Hubschraubers so laut sind, dass ein Gespräch kaum möglich ist, sehen wir beim Blick aus dem Fenster eine Märchenlandschaft. Wie ein riesiges Puzzle setzt sich das Land unter uns aus Millionen blaugrauer Seen und Bächen zusammen. Unterbrochen von ausgedehnten Flechtenteppichen, spärlichen Fichtenwäldern und mit Wasser vollgesogenen Moospolstern. Und mittendrin tauchen vereinzelt Lebenszeichen auf. Eine Herde Moschusochsen, ein paar Wölfe oder Schwarzbären, die sich in der unendlichen Weite verlieren. Architekten dieser faszinierenden Landschaft waren die Gletscher mit ihrer Kraft, die noch vor 20.000 Jahren diese Region bedeckten, ehe sie, bedingt durch den damaligen Klimawandel, vollständig verschwanden. Nach 2 Stunden landet unser Pilot am Leaf River und setzt uns ab. Bevor er wieder einsteigt, fragen wir, ob wir noch was Wichtiges beachten müssen.
Some last words?
Have fun.
Habt einfach Spaß.
We do.
Dann startet der Helikopter zum Rückflug. Und wir? Wir stehen neben unserem Gepäck im Nirgendwo und schauen uns schweigend an und fragen uns, ob das wirklich so eine gute Idee war. Doch Zeit, ruhig anzukommen, bleibt uns nicht. Der Tag ist schon weit vorangeschritten und wir wollen unbedingt heute noch die ersten Kilometer auf dem Fluss unterwegs sein. Schnell bauen wir das Faltkajak auf und dann geht es los.
Okay, ja. 1, 2, 3, hopp. Ja. Aha. Dann steig du mal ein.
Im Gleichtakt tauchen unsere Paddel ins Wasser und es ist herrlich, in dieser unberührten Natur unterwegs zu sein. Doch die Freude hält nicht lange an, denn am Himmel ziehen dunkle Gewitterwolken heran und so machen wir uns schnell an den Aufbau unseres ersten Lagers.
So, das Zelt ist aufgebaut, aber es hat jetzt auch angefangen, ganz schön zu regnen. Und wir werden uns jetzt am ersten Tag wahrscheinlich gleich im Zelt verkriechen. Ja, der Einstieg ist ein wenig ernüchternd, aber wir probieren das Beste draus zu machen. So, jetzt ab ins Zelt.
Und dann geht es so richtig los. Wir liegen im Zelt und fühlen uns mitten in der Wildnis ein bisschen verloren, irgendwie ausgesetzt. Erst nach mehreren Stunden hört der Starkregen auf und dann, mitten in der Nacht, zeigt sich Kanada von seiner besten Seite.
Unsere erste Nacht ausgesetzt, allein in der Wildnis. Und ich höre irgendwie 1000 Geräusche, die ich nicht zuordnen kann, überall knackt und raschelt es. Und ich denke irgendwie immer sofort an Bär oder Wolf. Also ich weiß auch noch nicht genau, ob ich irgendwie wirklich ein Auge zukriege. Papa scheint das nicht so zu jucken, der ist schneingepennt. Ja, es ist jetzt auch echt kalt geworden draußen. Das heißt, ich probiere jetzt einfach ein bisschen zu schlafen und mal sehen, wie die Welt morgen aussieht. Also, gute Nacht.
Ob das wirklich eine gute Idee war? Aaron, Achill, ich muss euch beide fragen. Gab es einen Moment, in dem euer beider gutes Verhältnis, das setze ich jetzt an, immer voraus, Vater und Sohn, euer gutes Verhältnis gefährdet war, zumindest unter Druck stand?
Ich weiß nicht, soll ich da jetzt antworten?
Ja, das müsst ihr entscheiden jetzt, genau.
Naja, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wir würden ja sowas über Jahre nicht machen, wenn wir uns nicht gut verstehen, nicht ein gutes Team wären. Gleichwohl jetzt bei dieser Reise in Kanada gab es schon, nicht, ohne jetzt so aus der Schule zu plaudern, einige doch sehr dramatische Situationen zwischen uns, so im psychisch-seelischen Bereich oder so, ausgelöst natürlich einfach durch die Stimmung, auch das schlechte Wetter, die kontinuierlichen Begegnungen mit den Wölfen und Bären, das macht was mit dir. Also wir sind ja auch nicht da irgendwie John Wayne oder so, sondern das heißt, du bist kontinuierlich wachsam. Dann hat man manchmal, also ich, sag ich mal als Papa, ich bin gar nicht mehr Papa, sondern Aaron ist dann auch gar nicht mal Sohn, er ist Kollege. Und dann merkt man plötzlich, dass das ein oder andere aus einem herausrutscht, was für die Stimmung nicht gut ist. Und das belastet natürlich. Und das nimmt man über Tage oft mit. Wir haben Tage gehabt, Aaron, darf ich sagen, oder so. Wir haben im Boot gesessen, im Faltboot, 6-7 Stunden gepaddelt und haben nicht ein Wort miteinander gesprochen, weil es irgendwie stimmungsmäßig rauchte.
Mhm. Man lernt sich auf jeder neuen Reise auch neu kennen und das ist schön, das ist ein Geschenk, aber wenn man, glaube ich, selbst in seinen Freundeskreis mal guckt oder in die Familie, wenn man die Leute, die man gerne mag, immer wieder neu kennenlernen würde, das birgt auch Herausforderungen.
Also auch, wenn es herausfordernd ist oder stimmungsmäßig mal raucht, wie du gerade gesagt hast, habt ihr bestimmt weitere Pläne. Habt ihr die?
Ja, wir sind ja jetzt auf Veranstaltungstour unterwegs innerhalb des nächsten halben Jahres mit Kanada und anschließend überlegen wir natürlich schon, wir möchten nicht immer so gerne was verraten, nicht? Aber das ein oder andere gibt es schon, worüber wir uns Gedanken machen, nicht?
Ja, ich klaue jetzt einfach Papa einen Satz, den er immer gerne sagt, den ich so mitgenommen habe und den wir im inneren Rucksack immer mit uns tragen. Papa sagt immer, Begeisterung und Leidenschaft fragen nicht nach Sinn und Zweck. Und man macht das, was man macht, einfach, weil man irgendwie gar nicht anders kann, weil einem das halt Spaß macht. Und insofern werden wir sicherlich auch nochmal wieder aufbrechen.
Sehr schön, das können wir so ein bisschen nachklingen lassen, würde ich mal sagen. Und wer euch noch ein bisschen mehr sehen und vor allem auch hören will, kann das ja auf vielen Veranstaltungen tun. Ihr tourt gerade richtig, ne?
Genau, wir sind jetzt querfeldein in vielen Planetarien deutschlandweit, aber auch in anderen Messen, Veranstaltungen, Globetrotterhäusern und so unterwegs. Und wir freuen uns, wenn wir da auch mehr von der Geschichte teilen können und Leute vorbeikommen. Sehr, sehr gerne.
Und jetzt haben wir schon ein bisschen Geschichte geteilt und das war ganz toll. Achill, Aaron, Moser, ich danke euch sehr dafür, dass wir wirklich eine besondere Sendung. Dankeschön.
Vielen Dank.
Und das war Zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Marion von Klarenau, Jakob Böttner und Udo Schmidt.
Ein Podcast von NDR Info.